Transfer Deadline Day am Vorabend der neuen Premier League Saison. Wir haben die News und Analysen. Chambers, Cranky, Ramsey, Paris. Dazu eine ausführliche Saisonvorschau mit Uli Hebel von The Zone. Eine Preview unseres ersten Saisonspiels gegen Manchester City. Und natürlich lang erwartet und häufig nachgefragt unser Trikot-Gewinnspiel für diese Saison. Volles Programm also in Episode 85. Herzlich willkommen. Dazu wie immer an den Mikros Felix und neben mir sitzt Christian.
Hallo, grüßt euch.
Ja, wobei ein sehr ruhiger Transfer-Deadline, der, wie wir eben gerade schon festgestellt haben, das kommt dieser Episode natürlich ein wenig entgegen. Das ist jetzt nicht die großen Entwicklungen und völlig überraschenden Transfers heute noch gegeben hat. Und das Transferfenster ist jetzt auch geschlossen worden.
Ja, definitiv.
Es wirkt ein bisschen surreal, ne? Also so Mitte August.
Und mitten am Tag.
Und mitten am Tag, keine Nachtschichten und irgendwie ein F5 drücken die ganze Zeit, 1 Uhr nachts, weil man denkt, es könnte noch irgendwo ein Fax aufgetaucht sein.
Es ist verbraucherfreundlich geworden
und man hat auch gesehen, heute in der Premier League insgesamt relativ wenig los. Aber trotzdem gibt es einiges natürlich zu besprechen und am Freitag, also morgen, geht dann auch die neue Saison wieder los. Wir sind heiß.
Definitiv heiß, auf jeden Fall. Also wir haben es ja auch letzte Episode schon mal erwähnt. Denn neue Flair im Verein durch Emery, der lässt auf einiges hoffen und man ist gespannt, wie die erste Saison einfach wird mit komplett neuem Setup. Und da können wir uns, glaube ich, alle darauf freuen. Aber wie gesagt, morgen geht es natürlich erstmal los mit dem Freitagsspiel United gegen Leicester City.
Genau, ja, es wird keine einfache Saison, aber eine sicherlich spannende. Es war auch keine einfache Woche für die Arsenal-Fans. Stan Kroenke hat sich dazu entschieden, den Verein dann komplett zu übernehmen. Auch da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Aber wir wollen im ersten Teil erstmal einen Blick auf die Arsenal-News der letzten Tage und auf den Transfer Deadline Day von heute einen Blick werfen. Fangen wir vielleicht mal mit der, kontroversesten, überraschendsten Entscheidung an, Callum Chambers für ein Jahr Leihgeschäft nach Fulham. Wie ordnen wir das ein?
Sehr irritierend, würde ich sagen, als erstes, weil man nicht mit rechnen konnte. Also Chambers war in der Preseason eigentlich auch überall regelmäßig dabei.
Er hat sogar Samstag noch 80 Minuten gegen Lazio gespielt.
Ja, machte auch einen sehr fitten Eindruck. Also auch körperlich scheint er gut zugelegt zu haben, was so die Fitness und die Körperkraft angeht. Mutete doch ein wenig irritierend an allen Lagern. Und man hatte Chambers eigentlich eher gesehen als einen Kandidaten, der vielleicht sogar Chancen hatte auf viele Einsätze in der Startelf oder zumindest als erstes Backup. Nur scheinen die Pläne bei Emery anders gewesen zu sein. Er hat sich ja dahingehend geäußert, dass er das als nächsten Entwicklungsschritt für Chambers sieht. Na gut.
Er war ja schon mal ausgeliehen in Middlesbrough eine ganze
Saison. Genau, die Frage ist eben, wie weit führt ihn das nach vorne? Gut, Fulham jetzt neu wieder in der Liga zurück, auch mit sehr ambitionierten Transfers teilweise. Also von daher, wir schauen, ob das wird. Ich persönlich fand es verblüffend, vor allem, weil man natürlich sagen kann, Mafropanos hat vielleicht noch nicht den Stand, da wirklich Backup zu sein.
Der hat ein Premier League-Spiel, glaube ich, gemacht, ne? Gegen Manchester United.
Genau, das war ziemlich gut, aber das ist eben die Frage. Ich denke, das wird erst der Lauf der Premier League-Saison zeigen. Vielleicht hatte man ja noch versucht, jemanden irgendwie zu akquirieren. Das hat dann nachher nicht geklappt. Das wäre natürlich sehr fatal, aber so, der Stand ist, wie er ist.
Wenn ich es richtig auch mitbekommen habe, ist es ein Leihgeschäft, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Nicht so wie damals bei Coquelin zum Beispiel, den wir ja aus Charlton, wo haben wir den hergeholt, wieder damals in der Man City-Saison. Jedenfalls haben wir Coquelin im Januar damals zurückgeholt, weil wir Verletzungsprobleme hatten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ein Leihgeschäft für eine gesamte Saison. Es tut mir leid für ihn. Ich bin gespannt, ob er nochmal den Weg zurückfindet zu Arsenal. Eigentlich wäre es schade, wenn nicht, aber wir sind ja auch nicht im Training dabei. Also wir kennen ja die Hintergründe nicht. Wir sehen das halt immer von außen. Aber es wirkte doch schon überraschend, vor allem vor dem Hintergrund, dass er eben am Samstag in Stockholm auch noch weite Strecken des Spiels dabei war und Leute wie Mustafi, Mavropanos und auch Holding eben nicht.
Ja, definitiv.
Ich und auch generell, ich glaube, relativ viele Einsatzzeiten eben doch in der Preseason bekommen. Was soll's? Wir kommen nachher noch zu der interessanten Frage, die sich durch das Leihgeschäft ein wenig ergibt. Wie gut ist unsere Innenverteidigung mit den Vieren plus Koscielny als verletzter Innenverteidiger, der wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr spielen wird. Das ist aber ein Thema für später. Was haben wir noch auf der Liste? Ja, Abgänge, bleiben wir am besten dabei mal. Perez zu West Ham für 4 bis 5 Millionen Pfund, Pi mal Daumen. Wir haben ihn mal für knapp 17 geholt. Ja, gut.
Es waren noch andere Zahlen noch im Gespräch. Da waren auch mal 19 irgendwo gemeldet. Aber welcher Betrag jetzt tatsächlich der richtige ist, who knows. Ne? Aber es war ja schon seit ein paar Tagen gemeldet, Perez zu West Ham, dass sich das andeutet und entwickelt. Und so ist es dann heute auch geschehen. Für mich kein überraschender Transfer. Ein bisschen schade, weil ich glaube, dass man aus ihm hätte vielleicht auf Sicht ein bisschen noch mehr rausholen können, als die, glaube ich, 12 Tore waren es insgesamt, die er für uns geschossen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, man kann sagen, vielleicht ja, der Mann mit den nicht gegebenen Chancen für Einsätze. Also so kann man es vielleicht ein bisschen umschreiben.
Ja,
also es wirkt jetzt
war kein, auch verletzt zwischendurch mal längere Zeit und es wirkte wie ein... ja, wie so eine ganz komische Beziehung. Also Wenger war ja damals eigentlich auch dagegen, ihn zu verpflichten von La Coruña. Und man hat ihn dann empfohlen. Wir hatten Bedarf im Sturm so ein bisschen auch. Und komischerweise ist er dann gekommen und hat nie gespielt. Und wenn er dann mal gespielt hat, war er immer gut. Siehe damals das Auswärtsspiel in Bournemouth oder auch Champions League in Basel mit dem Hattrick. Potenzial war da, aber wie so häufig hat es der Verein und die Mannschaft und das Trainerteam nicht geschafft, in der Vergangenheit eben so ein Potenzial dann auch mal zu nutzen. Und ja, aufgrund der Dichte in der Offensive, die wir derzeit haben, mit Welbeck, mit Aubameyang, mit Lacazette, mit Mkhitaryan auch, denke ich auch, dass Nketiah dürfte er... ja, keine Chance haben. Von daher macht es für ihn Sinn und für den Verein auch, weil warum sollte man einen Spieler bezahlen, der per se nie spielen wird? Oder nur im Fall der Fälle, wenn sich ganz viele Leute verletzen, aber davon sollte man ja eigentlich nicht ausgehen.
Definitiv. Man kriegt ein bisschen was von der Gehaltsliste frei und neue Situation ist es auch nicht, weil er letzte Saison ja auch ausgeliehen war.
Genau. Ja, ansonsten keinerlei Abgänge soweit. Schade eigentlich. Man hatte ja gehofft, dass ein wenig schon von der Gehaltsliste noch verschwindet.
Wo man sagen muss, möglich noch, zwar außerhalb der Premier League, aber noch bis Ende des
Monats. Genau, also das würde wahrscheinlich auch Spina betreffen, der sich angeblich mit Besiktas geeinigt hat. Da gibt es aber eben ja keinen Zeitdruck, sondern bis Ende August ist da ein Transfer noch möglich. Da kann man, glaube ich, relativ sicher von ausgehen, dass das passieren wird. Mit Cech, Leno und eben auch mit
Martinez
haben wir eigentlich drei Torhüter und Ospina. Ja, gut. Ist halt über, genau. Und überraschenderweise, Jenkins sind immer noch ohne Verein. Wird ja der neue Debuchy?
Wir wissen es nicht. Also es gab ja gestern die Bilder von seiner Lebensgefährtin, die scheinbar eine Stadiontour bei Swansea gemacht hat. Und da waren ja schon alle hoch.
Ja.
Aber das ist dann auch schon sehr schnell dementiert worden. Und ja, Stand jetzt ist auch er immer noch Bestandteil des Kaders. Und auf der Gehaltsliste, wir müssen gucken. Also ich rechne jetzt ihm keine wirklichen Chancen auf Einsatzzeit aus. Deshalb ist eben für ihn auch die Frage, kann man da bis Ende des Monats noch was nutzen beim Transfer außerhalb der Premier League?
Da wie immer das große Problem, beziehungsweise sozusagen die Argumentation des Spielers, in der Premier League verdient man halt ganz gut in der Regel, wenn man sich jetzt eben zu einem Leihgeschäft beziehungsweise sogar zu einem Verkauf entscheidet, muss halt der neue Verein ja eh nicht gut bezahlen und da wird man halt keine Liga wahrscheinlich finden, in der Jenkinson spielen könnte.
Das ist das Problem. Nur andererseits muss man natürlich auch sehen, je länger man nicht spielt, nicht eben, in Erscheinung tritt, ist der Anschlussvertrag, der ja dann irgendwann käme, wenn der Vertrag bei Arsenal ausläuft, natürlich wahrscheinlich vom Fall einfach noch viel höher. Das muss man in Relation setzen und dann vielleicht abwägen, was besser oder schlechter ist.
Muss der Spieler tun. Ansonsten war es das eigentlich so mit Transfers, die rund um Arsenal bisher passiert sind oder eben auch nicht. Selbst in der Premier League auch eher wenig. Wir haben wahrscheinlich den wahrscheinlichen Abgang von Courtois, Chelsea zu...
Ist schon bestätigt.
Zu Real Madrid. Und sozusagen Spieler, in Anführungsstrichen Spielertausch zwischen Spanien und England dann. Chelsea gibt wie viel? 80 Millionen für einen Torhüter aus?
Den ich zwar schon mal gesehen habe, aber
wo ich sagen würde, der hat jetzt auf internationalem Niveau
noch nicht irgendwie
noch nicht überzeugt.
A, überzeugt, B, sich gezeigt, wie auch bei Athletic Bilbao. Ne?
Ja, glaube ich, ein paar Mal Europa League gespielt vielleicht.
Aber ich hätte jetzt gesagt, Panikkauf.
Aber sie mussten ja was machen.
Sie mussten was machen.
Und nur hol dir jetzt mal schnell einen Torhüter aus England. Ne? Also der hätte wahrscheinlich auch nicht weniger gekostet.
Ja, aber wäre dann die Frage, wer ist an Pickford besser? Ne? Da würde ich sagen, fast wahrscheinlich ja. Werden wir natürlich erst im Nachhinein sehen. Aber gut, es ist hier kein Chelsea-Podcast, aber ich gehe da fest von außen, Courtois einfach so zu ersetzen, wird schwer.
Genau, also am zweiten Spieltag wird er... wird er schlechte Erfahrungen machen.
Genau, so ungefähr.
Ja, dann Vertragsverlängerungen. Iwobi hatten wir letzte Episode schon mal kurz angedeutet, ist jetzt mittlerweile auch offiziell. Fand unsere Zustimmung übrigens eben auch noch ein Grund, warum Perez dann gehen sollte, ne? Aus seiner Sicht, weil Iwobi hinten auf den Flügeln auch jemand ist, der da sehr gut spielen kann. Und auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber Reece Nelson hat auch einen neuen Vertrag wohl unterschrieben.
Genau, auch einen langfristigen neuen Vertrag scheinbar unter Dach und Fach. Super Sache natürlich an der Stelle, weil ich glaube, der Junge hat wirklich richtig, richtig Potenzial für die Zukunft und klopft wirklich ganz laut an die Tür.
Gut, keinen neuen Vertrag bisher unterschrieben hat Aaron Ramsey. Verdammt nochmal, mich nervt es mittlerweile tierisch. Wobei, wir haben ja auch schon mal angediskutiert, ob sie es am Sonntag vor dem Spiel machen, quasi als sozusagen Einstieg in die Saison.
Als Push.
Also sagen wir es mal so, wenn sie sich jetzt ganz sicher sein sollten, dass er nicht unterschreiben würde, hätten sie wahrscheinlich transfermäßig irgendwas gemacht, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn im Januar irgendwie verkaufen wird. Das ist halt schwierig, weil du dann halt auch keinen Ersatz oder sehr, sehr schwierig nur Ersatz kriegen solltest. Von daher geht meine Tendenz ja immer noch auch in Richtung, der unterschreibt, aber bin unsicher.
Ich glaube auch, das wäre eine absolute Notlösung, ihn im Januar zu verkaufen. Deshalb gebe ich dir recht, hätte man den Schritt, wenn man sich nicht zumindest in gewissem Maße sicher wäre, wahrscheinlich diesen Sommer gemacht. Wenn ich mir die Bilder angucke, die da gepostet werden, hin und her, in welchem Umfang.
Will man ihn versuchen zu überzeugen.
Ist das zwar Kaffeesatzleserei, aber in gewisser Weise gefühlt doch eher in die Tendenz Vertragsverlängerung gehend. Von daher müssen wir trotzdem mal noch abwarten, bis wir ein offizielles Statement kriegen, aber vielleicht wäre das ja so eine Option, das quasi vor dem Saisonstart am Sonntag nochmal rauszupushen. Warten wir es ab. David Ornstein hat ja auch heute noch geschrieben, man ist nicht nah, aber zuversichtlich oder irgendwie so frei übersetzt. Also von daher, man ist zumindest in Gesprächen, das ist schon mal positiv.
Das stimmt. Du siehst, es geht von immer mehr gut zu immer mehr schlecht. Verletzung Kolasinac. 8 bis 10 Wochen.
Natürlich
ich erinnere an meine SMS von letztem Samstag, die ich dir geschrieben habe. Kolasinac muss verletzt raus, sieht aber nicht schlimm aus.
Ja, da kann man sehen, dass du eher so Wenger-Style bei der medizinischen Prognose bist.
Die Ferndiagnose vom Sofa zu Hause war überhaupt nicht gut.
Nee,
ja, Knieverletzung, 8 bis 10 Wochen. Zu einer ganz blöden Zeit. Ähnlich, eigentlich, also jetzt in der Saisonvorbereitung total blöd, war eigentlich ganz gut dran, hat dafür gesorgt, dass im Spiel gegen Lazio Maitland Niles auf links gespielt hat, weil Monreal ebenfalls ein kleines CB-chen am Knie hatte und man kann dann davon ausgehen, dass Maitland Niles am Sonntag gegen Man City da auch auf der linken Seite spielen wird wahrscheinlich, obwohl Monreal zumindest wieder im Training ist. Heißt aber, wir sind auf der linken Seite ziemlich dünn. gesetzt.
Ja, das kann man wohl sagen. Und da muss man gucken und hoffen, dass wir bei Nacho eine Konstanz jetzt reinkriegen, vielleicht wegen der Angeschlagenheit oder eben mit Maitland Niles.
Naja, bei vier Wettbewerben, jemand, die wir potenziell spielen könnten.
Ja, jemand da irgendwie etablieren, das ist das Problem. Was sich natürlich dann treffen kann, was da wirklich bitter ist, ist diese Ausfallzeit von 8 bis 10 Wochen. Ne? Dann bist du dann wieder im Flow bist, im Spielbetrieb, die Fitness hast, kommen nochmal ein paar Wochen drauf. Das heißt, man kann nicht nur mit den 8 bis 10 rechnen, sondern muss dann sicherlich noch ein paar mehr einbuchen in die Rechnung. Und dann wird es natürlich schon wieder ein bisschen knapp. Vielleicht schaut man auch, dass man irgendwie alternativ dann jemanden dort spielen lässt, der dann nicht ganz zu Hause ist. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Ne? Muss man dann schauen. Ich weiß nicht, ob Mafros-Banus das vielleicht kann. Das kann man jetzt schwer einschätzen.
Weil ich habe gelesen, dass Lichtsteiner wohl auch mal links irgendwann gespielt haben soll. Ja gut, ne, aber das also, sind halt alles Notlösungen.
Ich sag mal, Lichtsteiner kann das sicherlich aufgrund seiner Routine schlichtweg machen. Ne? Das ist natürlich ein großer Vorteil. Dafür ist er auch als Backup im Endeffekt gar nicht verkehrt. Wer weiß, vielleicht sehen wir ihn aber auch in der Startformation.
Who knows, oder ne? Vielleicht spielt Kyle Jenkins dann auf links.
Oder so.
Gut, ja, kommen wir damit zur negativsten Nachricht der Woche.
Du hast aber auch die Spirale immer weiter nach unten gedreht.
Die zumindest geplante Übernahme, noch ist das Ding ja nicht durch, also so einfach ist es dann halt doch nicht. Die geplante Übernahme von Stan Kroenke zu 100%. Usmanov sozusagen ein nettes Angebot unterbreitet und auch die paar Prozent, die sozusagen über die Fans verteilt sind.
Die sind dann quasi aus aktienrechtlicher Sicht in England dann einziehbar.
Genau.
In Anführungsstrichen, also man kann sich dann da nicht mehr...
Aber er muss auch dafür ein Angebot
Er muss dafür natürlich auch zahlen, aber ich kenne mich jetzt natürlich nicht fundiert im Aktienrecht UK aus, aber zumindest so wie ich das aus den Berichten entnommen habe, kann das dann nicht mehr verhindert werden, wenn er einen gewissen Prozentsatz hat, den er bekommen würde, wenn Usmanov, so wie es ja scheinbar gesichert zu sein scheint, quasi das Angebot von ihm annimmt.
Würde dann ja bei 97 oder so stehen.
Irgendwie ne? So. Und dann wäre quasi das Letzte im Endeffekt nur noch Formsache, was gleichbedeutend natürlich nicht nur mit der Alleineigentümerschaft von Stan Kroenke bzw. KSE wäre, sondern eben auch mit der Tatsache, dass keine Fan-Mitbestimmung mehr existent wäre, wie es im Endeffekt ja über jahrzehntelang der Fall war. AST, also Arsenal Supporters Trust, wäre hinfällig. Es wäre hinfällig, die Annual General Meetings mit den Fans. Es wäre oder bestünde zumindest nach Status Quo keine Möglichkeit mehr, der Fans im Endeffekt dort ihr Gedankengut zu präsentieren, ihrem Ärger Luft zu machen auf einem Wege, der nicht besteht aus einem Fanprotest oder einem Plakat, sondern tatsächlich einem Feedback in direkter Form an das Board, an den entsprechenden Verantwortlichen, jetzt in der Form Gazidis, fällt weg.
Ja. Wie viele Flugzeuge werden wir diese Saison über das Emirates fliegen sehen?
Das hängt davon ab, das hängt ganz davon ab, wie sportlich läuft. Ich glaube, das ist ganz einfach. Wenn es läuft, man Erfolg hat, man vielleicht irgendeinen Titel holt, dürfte sich das alles nicht hochschaukeln. Es ist nicht zufriedenstellend, aber man muss natürlich auch festhalten, Arsenal wäre ja nicht der einzige Verein, bei dem so eine Situation vorliegt. Ich glaube, Man United dürfte mit den Glazers ähnlich sein.
Ich glaube, es sind
fast alle, Chelsea, oder? Abramovich. Also es ist jetzt nicht so, als ob das neu wäre. Es ist eine
Minderheit.
Es passt eben nur nicht zum, sag ich mal, Arsenal Way, zu dem, was man sich selber vorstellt und wie man sich selber sieht. Nur der Zug ist da leider abgefahren, als dann natürlich die, in Anführungsstrichen, Altgesellschafter vor Jahren angefangen haben, das Ding oder ihre Anteile zu verkaufen. Wie gesagt, wenn der sportliche Erfolg da ist, wird da, glaube ich, nicht großartig erstmal was passieren. Es wird dann erst wieder, sage ich mal, zu Protesten oder zu entsprechenden Unmutsäußerungen gegenüber Kroenke kommen, wenn entweder A, der sportliche Erfolg fehlt oder B, vielleicht da ist, aber der weitere Schritt nicht gemacht wird. Also entsprechend Transferfunds zur Verfügung gestellt werden oder man eben quasi sagt, okay, wir haben jetzt einen FA Cup oder eine Europa League gewonnen oder irgendwie sowas, wir wollen den nächsten Schritt machen, wir wollen jetzt wieder Meister werden und dann im Vergleich zu City, Chelsea oder, gut, United ist in diesen Transferfenstern ein schlechtes Beispiel, aber
Liverpool
dafür umso mehr, dass da im Endeffekt dann quasi nicht gematcht wird. Und das ist das Problem, was ich dann stellen kann, wenn man insbesondere sieht, wie Kroenke eigentlich mit seinen Sportteams agiert, die er in den USA hat. Andererseits kann man natürlich jetzt auch sagen, das ist absolute Schwarzmalerei, weil wir in den letzten Jahren ja eigentlich mehr an Transfersummen bekommen haben, als es davor der Fall war. Dass die Tendenz oder die Entwicklung geht.
Weil aber auch mehr Einnahmen generiert wurden aus anderen Quellen.
Stimmt auch wieder.
TV-Gelder, Trikotsponsoring.
Stimmt auch wieder. Gut, wir kriegen jetzt wahrscheinlich mit Adidas, so wie es aussieht, einen neuen Sponsor. Der wird auch nochmal drauflegen. Die Frage ist eben, geht die Tendenz eher in diese Richtung? Investiert er eher, weil er sagt, dass es vielleicht nicht so ist wie das amerikanische Sportsystem, in dem es egal ist, weil ich nicht absteigen kann, weil ich durch ein entsprechendes Transfer-System, was einfach nicht dem des europäischen Marktes entspricht, einfach nicht die Notwendigkeit habe? Oder erkennt er das eben? Ne? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist momentan ganz schwer abzuschätzen, aber die Enttäuschung kann man durchaus verstehen.
Man kann nur das Schlimmste befürchten, weil er sich bisher eben nicht in irgendeiner Form kenntlich gezeigt hat, beziehungsweise überhaupt mal deutlich gemacht hat, dass er in irgendeiner Form über die Belange des Vereins sich interessiert, beziehungsweise da...
ist eben Silent Stan, ne?
Genau.
Also eben. Der Name ist ja Programm. Man hat in dem Zuge auch mitgekriegt, Gazidis hat One-Year Notice, ne? Also der muss sich im Endeffekt ein Jahr vorher melden, bevor er quasi gehen kann, außer man eigentlich sich anders und lässt ihn teuer rauskaufen. Das heißt, ich glaube eigentlich...
Und Kroenke lässt ihn gehen.
Und er lässt ihn gehen. Das heißt, da an der Stelle ist meiner Meinung nach, gibt es zwei Optionen. Zum einen lässt der Gazidis jetzt noch ein Jahr da. Also wenn das überhaupt alles mit Mailand stimmt, lässt er ihn noch das Jahr da, um ein bisschen das Fahrwasser ruhig zu halten und vielleicht noch zu gucken, wie er sein Sohn, den Josh heißt er, glaube ich, Josh Kroenke, installieren kann. Oder sagt er, ich mache sofort den Cut, sofort Josh Kroenke als Hauptverantwortlichen da rein, weil das meiner Meinung nach das Langzeitziel sein wird. Muss man gucken. Aber nach aktuellem Stand ist Gazidis noch da, was an der Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
Gut, und Josh ist zumindest jetzt von den beiden der weniger Schlimme. Aber hängt natürlich halt auch an seinem Vater. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Crankies sich dann halt auch eng abstimmen werden. Du hast gerade schon gesagt, also was ändert sich halt? Erstmal ändert sich gar nicht so viel, weil die Mehrheitsverhältnisse ja so waren, dass er eh die Mehrheit hatte an den Anteilen, aber eben diese paar Prozent, die eben über die verschiedenen Fans oder sozusagen außerhalb der, sagen wir mal, der Milliardäre gelegen haben, die fallen jetzt halt eben weg. Also und das ist auch genau das, was eben befürchtet wird, dass es sozusagen, ja, Kroenke ist niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig oder muss in irgendeiner Form transparent machen, wie viel Geld ausgegeben wurde, wie viel eingenommen wurde.
Wie viel er rausnimmt.
Wie viel er rausnimmt, ob er irgendwelche Schulden in den Verein da ablädt und sagt, gut, das lasse ich einfach mal das Geld liegen. Wie es die Glazers gemacht haben, die ja eigentlich United vorwiegend auch dazu in den ersten Jahren genommen haben, um sozusagen ihre Verbindlichkeiten irgendwie umzustrukturieren. 672 Millionen Euro lässt er sich das kosten ungefähr. Jetzt kann man hochrechnen, was Arsenal insgesamt wert sein wird. Das sieht alles gut aus. Die Frage ist jetzt halt, was macht man aus dieser relativ guten Ausgangslage? Will er halt wirklich die Ambition haben, Arsenal zu einer sportlichen, erfolgreichen Mannschaft zu machen, oder will er mit dem Verein ausschließlich halt Geld verdienen? Und das würde bedeuten, es muss immer deutlich mehr Geld rauskommen, als er reinsteckt, beziehungsweise als andere Einnahmen. Und wenn das halt eben der Fall sein sollte, sieht das eher, ja, sagen wir mal so, schwierig aus, weil du hattest das Beispiel Chelsea schon angesprochen, Abramovich hat erstmal relativ viel Geld selbst reingebuttert, um Chelsea relativ erfolgreich zu machen.
Ja.
Die Besitzer von Liverpool haben eine ähnliche Strategie offensichtlich vor. Wenn man sich die letzten Jahre so ein bisschen anguckt, klar, die haben auch teuer verkauft, aber die schrecken halt vor Investitionen in den Kader auch nicht zurück. Wird ganz interessant zu sehen sein. Ich denke, Januar dürfte nicht der Maßstab sein, um in irgendeiner Form da schon eine Tendenz ablesen zu können, aber der nächste Sommer dürfte interessant werden.
Definitiv, weil ich glaube auch jetzt im Moment, ich glaube sowieso nicht, dass die Spieler das irgendwie juckt oder beeinflusst, das schließe ich eigentlich aus. Es ist dann eben nur die Frage, wie entwickelt sich das mit Hinblick auf Investitionen in den Verein. Und dann, da würde ich auch mit dir gehen, da würde ich sagen, Januar kann man da nicht heranziehen. Januar ist immer speziell, immer schwer. Aber der Sommer, der nächstes Jahr kommt, das Sommertransferfenster, da wird sich dann zeigen, in welche Richtung segelt das Schiff. Und dann sind wir schlauer. Also vielleicht gibt es ja dann auch entsprechende Äußerungen dann und dann können wir gucken und bewerten. Ja, wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse waren vorher schon auf seiner Seite. Von daher ist eben das Bittere eben für die entsprechenden Fans, so wie es du gerade schon auch gesagt hattest, dass sie einfach keinen Mitbestimmungsmodus mehr haben.
Warum jetzt das Ganze?
Ich weiß es auch nicht. Es passt einfach gar nicht rein in die Sache, weil man hatte diese Umstrukturierung geschafft. Man hatte mit Emery einen Trainer installiert, der durch die Bank positiv belegt ist, auch positiv wahrgenommen wird. Man hatte diesen ganzen Preseason-Rhythmus echt sehr, sehr gut verpackt, medial auch als auch sportlich. Quasi die Fans sind heiß auf Sonntag, sind sie auch immer noch. Also es passt nicht so wirklich in das PR-Schema von Arsenal derzeit irgendwie rein. Gut, das können die natürlich auch nicht beeinflussen. Vielleicht war es auch nicht geplant, jetzt schon, und irgendwie ist es dann rausgefluppt und dann muss es irgendwie aufgrund der aktienrechtlichen Vorschriften ja auch dann auch transparent gemacht werden. Ich weiß es nicht. Also es schien mir zumindest nicht so, als ob es wirklich geplant war. Genauso wie die Gazidis-Geschichte, glaube ich, irgendwie nicht da reinpasste. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der sportliche Fokus immer noch da. Und das ist auch das, wo wir uns jetzt gerade derzeit darauf konzentrieren müssen. Und die Sachen in finanzieller Hinsicht und der Regelung und der Strukturierung des Vereins im Laufe der Jahre, die können wir rein faktisch sowieso nicht beeinflussen und im rein rechtlichen Sinne jetzt auch nicht mehr, ne?
Aber kein Gespür für Timing bei Kroenke.
Null.
Zeigt halt, in welche Richtung es gehen könnte. Du hast gerade schon gesagt, Veränderungen im Arsenal Board muss man auch mal abwarten.
Josh
Kroenke dürfte aber installiert werden in irgendeiner Form. Und da muss man mal abwarten, inwieweit Gazidis noch ein Teil ist oder ob es dann eben wirklich so eine Art Chief Executive gibt in Form von Josh Kroenke und dann
würde vielleicht
eine sportliche Mannschaft, die sich halt eben aus Mislintat, Sanjehi und Trainer.
Ja, also würde vielleicht auch diese ganze Sache mit Gazidis irgendwie erklären, dass die hochkam, dass es vielleicht gerade das Thema ist, dass er deswegen vielleicht Arsenal verlassen will oder mit dem Gedanken spielt. Wichtig erstmal primär ist natürlich aber auch, dass wir ein gutes sportliches und Scouting-mäßiges System und Personal irgendwie akquiriert haben, dass die da sind. Aber das ist erstmal auch primär wichtig. Der Rest muss man gucken, wie sich das dann nachher zusammenstellt, und müssen wir gucken, ob wir da auch weiter versuchen wollen, auf einem sehr hohen Niveau mit den anderen Clubs in der Premier League mitzuhalten.
Wir werden es sehen. Andere Clubs in der Premier League ist ein sehr gutes Stichwort. Bevor wir im letzten Teil von Episode 85 auf unser erstes Saisonspiel gegen Manchester City blicken und natürlich auch das Trikot-Gewinnspiel verkünden, wollen wir natürlich auch einen etwas ausführlicheren Blick werfen auf die Premier League, die neue Saison insgesamt, und haben einen wunderbaren Gast in dieser Episode, nämlich Uli Hebel von The Zone. Und da werden wir jetzt mal reinhören, was er uns zur neuen Saison so erzählen kann und an Prognosen auf den Tisch legt.
So, wie versprochen, sind wir jetzt in unserem Interviewteil angekommen. Zu Gast haben wir heute Uli Hebel von The Zone. Ihr kennt ihn schon aus den letzten Jahren. Immer ein sehr gern gesehener Gast bei uns. Hallo Uli, erstmal grüß dich.
Hallo auch. Hallo ans Gunners-Universum Deutschland. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit uns über die neue Premier League-Saison zu plaudern. Es ist Wahnsinn, dass schon wieder eine Saison rum ist und die nächste vor der Tür steht. Morgen geht's los bei euch auf The Zone, gleich mit United gegen Leicester. Seid ihr zufrieden mit dem ersten Spieltag und den Paarungen?
Also ich glaube, ihr nicht so sehr mit dem ersten Gegner, aber ich doch sehr. Doch, also das wird schön. Leicester eröffnet wieder die Saison, wie letztes Jahr auch schon. Ich darf es im Übrigen auch machen. Also ich freue mich da schon Freitag drauf. Es ist mir natürlich eine große Ehre, das dann ja so einzuläuten, das neue Premier League. Ja, doch, ich finde schon. Ich glaube, das ist gut zum Reinkommen. Das sind ein paar ganz nette Partien mit dabei. Noch nicht die großen Kracher, aber die heben wir uns dann halt auf, wenn das Niveau nach Weltmeisterschaft wieder ganz hoch ist.
Genau, also ich denke, das haben wir aber auch, glaube ich, schon von den Ansetzungen schlechter gesehen, wenn ich jetzt mal auf den Plan gucke. Da haben wir die Spurs bei Newcastle, das glaube ich auch ganz eklig. Oder Liverpool gegen West Ham, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da sind schon ein paar Sachen bei, die schon Spaß machen und glaube ich auch ein
Stolperpotenzial auch, glaube ich.
Definitiv, für die Spurs immer gerne. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, da habt ihr gleich von Anfang an eine Menge Spaß wieder mit der neuen Saison und wir hoffentlich dann am Sonntag beim Abschluss des Spieltages auch. Wenn du auf die Saison guckst, die jetzt ansteht, ist das wieder eine neue Saison mit Superlativen, wie man sie ja eigentlich in der Premier League jedes Jahr irgendwie erwartet oder fast schon voraussetzt? Oder glaubst du, dass die Investitionen, die auch gerade heute am Deadline Day ja doch eher schmal waren, das Niveau vielleicht eher so zwar auf einem hohen Niveau, aber eher stagnierend halten?
Na, also das mit Superlativen, das machen halt einfach gewisse Medien, glaube ich, und inzwischen wird halt vieles einfach hysterisiert in sozialen Netzwerken. Da springe ich, da mache ich nie mit, da mache ich auch dieses Jahr nicht mit. Nee, ich glaube schon, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass nicht viel passiert ist am Deadline Day. Also ich bin gerade nochmal ein paar Deals auch durchgegangen, so wenn du mal guckst, was die Aufsteiger diese Saison gemacht haben, das ist superlativ würdig tatsächlich. Also Fulham und Wolverhampton meinen es ernst. Und entsprechend wird die Liga von unten auch nochmal so richtig zusammengedrückt, weil es nicht die klassischen Abstiegskandidaten als solche gibt. Und es kann also durchaus sein, dass es wie letzte Saison zwei, die lange dabei sind und eigentlich als arriviert gelten, vielleicht sogar erwischt. Oder einfach zwei, die vergangene Saison aufgestiegen sind beispielsweise. Nee, ich rechne, also es wird der englischen Liga nicht allzu gut tun, dass die WM da war. Das ist einfach kräftemäßig, glaube ich, ganz normal und fast nachvollziehbar, dass es nicht gehen wird. Es wird sehr, sehr zusammengeschoben werden. Aber alles in allem, glaube ich, ist es nach wie vor qualitativ eine der, wenn nicht die hochwertigste Liga, und nicht mehr oder weniger freue ich mich zu sehen und erwarte ich auch.
Ja, auf jeden Fall, was du ansprichst mit den Aufsteigern, das ist schon sehr verblüffend, dass man da diese Investitionen tatsächlich eben auch durch die Bank getätigt hat. Ist natürlich den Investitionen im Ligabetrieb dann geschuldet, den die Premier League dann an Einnahmen hat. Gehen wir es doch vielleicht einfach mal dann auch von den verschiedenen Tabellenabschnitten durch. Wen siehst du denn als ein Team oder als die Teams an, die im unteren Tabellenkeller um den Verbleib in der Klasse spielen werden?
Also Cardiff wird es schwer haben. Da bin ich mir mal ziemlich sicher. Neil Warnock in allen Ehren, der hat es jetzt auch noch nicht so hundertprozentig in der Premier League bewiesen, sondern vor allen Dingen in der EFL-Region, die werden es schwer haben. Es ist qualitativ echt wenig. Also ich glaube, da kann man gar nicht zu einem groß anderen Urteil kommen. Ich glaube auch, dass das ist das, was ich vorhin gemeint habe, Huddersfield und Brighton werden es auch schwer haben, weil die haben sich zwar teilweise wenigstens intelligent verstärkt, aber da fehlt halt noch so viel auf die anderen und irgendwann kannst du das gallische Dorf auch nicht mehr geben, dann wird es auch schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher auch, was mit Watford passiert, weil die eigentlich die letzten beiden Jahre jeweils in der Rückrunde doch arg mit dem Abstieg geflirtet haben und die sind immer für Unruhen gut. Können wir schon vorstellen, dass Javi Garcia einer der ersten Trainer ist, die das Zeitliche segnen werden, und dann kommt es darauf an, wie viel Ruhe oder Unruhe dann letztendlich da ist. Das wäre auch noch so ein Team, was ich irgendwie mit drin habe. Ähnlich, glaube ich, gilt auch für Bournemouth, das ist so ähnlich, dass man auch irgendwie denken kann, ich vertraue zwar einerseits Eddie Howe, andererseits bin ich mir nicht sicher, die sind halt auch qualitativ relativ schwach, und Burnley mit europäischen Geschichten da im Hintergrund, weiß ich nicht. Also da würde ich eher schon Daesh noch vertrauen, aber, und eigentlich auch Eddie Howe, also die vier, die ich vorhin genannt habe, sind für mich noch ein bisschen klarer da, und dann müsste man natürlich noch Crystal Palace dazu zählen, die aber, glaube ich, eigentlich inzwischen einen relativ ausbalancierten Kader haben und eher ein bisschen über den genannten Vieren schweben würden, denke ich.
Ja, Das ist definitiv natürlich auch so eine Thematik, was du schon angesprochen hast, wenn vielleicht auch zu Beginn der Saison Mannschaften, die vielleicht eigentlich vom Papier besser sind, aber durch entsprechende WM-Pläne vielleicht Punkte verlieren, dass das dadurch natürlich auch ein bisschen verzerrt werden kann. Wenn wir quasi unten geguckt haben, dann gucken wir auch mal vielleicht nach oben. Wer ist für dich der absolute Meisterschaftskandidat?
Also ich glaube, man kann zu keinem anderen Ergebnis kommen als Manchester City, die, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück stärker sind als der Rest und für mich klarer Meisterschaftsfavorit sind. Mich hat es sehr gewundert, ich habe das im Community Shield mal recherchiert, es hat seit 2009 kein Team mehr gegeben, das den Titel hat verteidigen können. Ich glaube aber, dieses Jahr ist es soweit, weil City ist einfach zu gut. Und die haben sich noch, also wenn ich das Community Shield als Schablone hernehme, nochmal weiterentwickelt und nee, die sind zu gut. Also ich glaube, City ist irgendwie langweiligerweise relativ gesetzt als Titelträger.
Also glaubst auch nicht, dass das Potenzial, dass sie Punkte liegen lassen zu Beginn der Saison aufgrund fehlender WM-Fahrer, Stichwort De Bruyne, irgendwie da so ein bisschen, sag ich mal, die Tür offen lassen, sondern dass der Kader an sich einfach zu gut ist. Wenn man jetzt den Sturm ja gesehen hat im Community Shield, dann muss man wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen.
Ja, erstens, der Kader ist zu gut und zweitens versteht der Kader zu gut, was Guardiola will. Also das System ist wirklich total in denen drin und sogar noch um ein paar Variationen jetzt weitergemacht worden im Sommer. Komischerweise auch die Ersatzspieler fangen plötzlich an, sehr stabil zu werden. Also Bernardo Silva ist fast beängstigend konstant inzwischen, der ja vergangene Saison so als Einwechselspieler Nummer 1 zwar viel gespielt hat, aber selten wirklich beigetragen hat zum Erfolg. Der wird langsam sehr konstant und da gibt es ein paar Namen. Also Sinchenko, das war ja noch eine Wildcard mehr oder weniger, der spielt ja einen blitzsauberen Linksverteidiger inzwischen. Nee, der Kader versteht so gut, was Guardiola will. Guardiola weiß viel zu sehr selbst, was er will. Ich glaube auch nicht, dass da die ganze Geschichte mit dem abgegangenen Torrent beziehungsweise die ganze Arteta-Posse da mit Arsenal, die waren ja durchaus auch beteiligt daran, glaube auch nicht, dass das für Unruhen sorgt. Im Gegenteil, das ist so konstant und so ruhig, wie sie sich es immer gewünscht haben und wie sich es im Übrigen auch alle anderen wünschen. Da geht einer voran per Richtlinienkompetenz, alle anderen folgen. Das gilt auch für den gesamten Kader, der ist sehr ruhig. Selbst Aguero hält die Backen, auch wenn er irgendwie vielleicht droht, an Jesus nicht vorbeizukommen. Nee, also im Gegenteil, ich glaube, dass wir bis zur ersten Länderspielpause schon denken werden, oh Gott, die marschieren echt schon sehr früh, sehr gut. Glaube ich, ich sehe da irgendwie keine Schwächen.
Ja, es ist zu befürchten. Da gebe ich dir definitiv recht. Wie siehst du denn den Kampf dahinter? Also City ist für dich ja klar gesetzt, nehme ich dem. Dann verteilen sich die Plätze natürlich danach auf so diverse Kandidaten. Wie würdest du da ein gewisses Ranking reinbringen, auch von dem, was du vielleicht in der Preseason gesehen hast oder von den Transfers, die geleistet worden sind?
Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich dann eine Stufe bauen kann mit Liverpool, Manchester United, die sich um die 2 und 3 betteln werden. Stand heute würde ich da mitgehen. Liverpool hat sich echt clever verstärkt. Ich habe die diesbezüglich noch arg kritisiert letzten Sommer, auch teilweise in der Winterpause noch. Die sind breiter geworden, die sind besser geworden in der Spitze. Die haben sich super klug verstärkt, haben auch endlich das Torhüterproblem vermeintlich zumindest gelöst. Und haben mit Ausnahme des Ausfalls von Oxlade-Chamberlain da nichts zu beklagen. Mal gucken, was da mit den WM-Fahrern sein wird. Aber da gibt es auch ein paar, die recht früh schon wieder raus sind. Salah, wenn er gesund ist. Mané ist relativ früh aus dem Turnier raus. Also da ist, glaube ich, alles gut. Und Manchester United hat einfach José Mourinho. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie viel Ärger da wirklich da ist. Ich glaube, dass das echter ist als die vergangenen Jahre, als er sich teilweise taktisch so ein bisschen in der Reality-Show selbst eingezwängt hat. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen echter. Da gibt es ein paar Problemchen, aber der Kader ist trotzdem zu gut und Mourinho weiß einfach zu sehr, wie man Punkte holt und wie man einfach Dinge verhindert, mal gemünzt auf das Offensivspiel des Gegners. Weshalb die, glaube ich, nochmal eine kleine Kaste bilden und dann dahinter gibt es nochmal eine Mannschaft, die so ein bisschen frei schwebt, weil ich nicht ganz genau weiß, die haben einfach gar nichts gemacht per Transfers, das ist Tottenham, die aber eigentlich altersstrukturell plus qualitativ relativ gut aufgestellt sind. Alle haben verlängert, inklusive dem Trainer. Sie haben ein neues Stadion. Es kann sein, dass es nochmal eine eigene Dynamik gibt. Kann natürlich auch sein, dass der Kader sich gegenseitig so ein bisschen langweilt und einfach die neuen Reize fehlen. Die hätte ich für mich so jetzt auf der 4. Und dann würde ich nochmal zusammenfassen, Chelsea und Arsenal, die beide einfach jetzt komplett in andere Richtungen gehen und wo vieles einfach darauf ankommen wird, wie viel Ruhe haben die jeweiligen neuen Übungsleiter von dem neuen Board, das es jetzt auch bei Arsenal inzwischen gibt. Was passiert da? Wie beabsichtigt ist es da von US-Seite weiterhin den Kader zu stärken und wirklich Football First zu machen und nicht American Football First? Und bei Chelsea auf der anderen Seite hast du mit Sarri jemanden, der komplett konträr zu dem steht, was Conte macht, fußballerisch, und wo auch eine Direktorin ist, die ein paar eigene Interessen verfolgt, und das ist sehr unruhig, und ich habe mir auch sagen lassen, dass es da hinter den Kulissen auch wirklich gewaltig hakt und kracht, und das sind so zwei Mannschaften, wo es viel darauf ankommen wird, wie ist der Flow und wie früh kann die neue Idee jeweils schon erfolgreich umgesetzt werden, und dann kann das halt weit oder nicht weit gehen, aber das sind so für mich die Plätze 5 bis 6.
Wo wir gerade bei unseren Gunners sind, wie schätzt du Emery als Trainer ein, von dem, was du bisher so von ihm gesehen hast, nicht nur bei Arsenal, sondern auch bei seinen früheren Stationen, und was erwartest du aus dieser Erkenntnis für ein System, was er spielt, weil da sind natürlich alle noch irgendwie unsicher, was auch schön ist, aber man ist noch ein bisschen am Rätselraten, wie formieren wir uns jetzt?
Also Systematik, glaube ich, ist relativ klar, wenn man die Preseason verfolgt hat. Es waren jetzt nicht so viele Spiele, wie man das in den vergangenen Jahren gewohnt war, aber 4-2-3-1, daraus wird es hinauslaufen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass die Mannschaftsaufstellung mit zwei Ausnahmen relativ geklärt ist. Und ich denke, und das ist der große Vorteil, mit den Zugängen, die es jetzt da gibt, hat Emery die Möglichkeit, recht flexibel zu agieren. Das heißt, Arsenal wird nicht mehr ganz so ausrechenbar sein wie in den letzten Jahren, wo du schon wusstest, gegen das Top-Team steht genau diese Elf auf dem Platz. Das war total vorhersehbar. Er wird zum Beispiel variieren können. Gegen die kleineren Teams, die sich hinten reinstellen, spielt er vielleicht mit Lacazette und Aubameyang. Wenn es dann gegen ein größeres Team geht, die dann mitspielen, die du dann im Zweifel mal per Pressing, das ist ja neu bei Arsenal, da kann man sich schon mal dran gewöhnen, die dann vielleicht per Pressing mal zu einem Ballverlust geführt werden, spielst du vielleicht mit Aubameyang als einzige Spitze, um dessen Tempo einfach auszunutzen. Also das ist ein großer Vorteil, dass sie sehr viel flexibler sind. Das ist überhaupt was, was man, glaube ich, Unai Emery zurechnen kann, dass er mit all seinen Teams, Frankreich, ist, da muss man ein Sternchen dran machen, weil PSG einfach individuell so viel besser war als alle anderen, die da gespielt haben. Aber zumindest in der spanischen Liga, das kann man dann die drei Mannschaften, wo ich ihn jetzt wahrgenommen habe, also namentlich Almeria, Valencia und Sevilla, da war das taktisch sehr flexibel, sehr clever, insbesondere gegen den Ball. Und das ist ja etwas, wo Arsène Wenger nie Wert drauf gelegt hat. Da kann man sich darauf freuen. Das wird ein bisschen dauern, bis die Mannschaft das tatsächlich verstanden hat und in der Schnelligkeit umsetzt. Da wird es ein paar Lücken geben, da wird es ein paar Gegentore geben, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Himmels Willen, warum haben die nicht nach hinten mitgearbeitet? Aber ich glaube, da kann man sich darauf freuen, dass Arsenal ein sehr viel aggressiveres Gesicht bekommen wird als noch zwei Dekaden zuvor. Und entsprechend Ich bin erstmal sehr positiv. Die Ansätze, die ich gesehen habe, machen mir schon mal Spaß. Ich weiß noch nicht genau, wer das Spiel eröffnen soll. Das ist dann wiederum die Frage mit dem Ball. Aber ich traue der Offensive so weit über den Weg und sage, die haben so viel Qualität, dass das dann nicht das größte Problem wird.
Ja, das hoffen wir alle. Wir sehen auch die Stärken eher im offensiven als im defensiven Bereich. Das kann man wohl sagen. Der Transfer-Deadline, der ist ja heute ungewohnt früh im Monat und auch uhrzeittechnisch zu Ende gegangen, also ohne Nachtschicht und ähnliches. Vielleicht nochmal abschließend zur Saisonvorschau. Was sind deine Transfers dieser Premier League-Saison bisher? Hast du da irgendeinen, der für dich heraussticht? Im negativen Sinne Panikkauf oder eben auch im positiven Sinne absolute Erweiterung für die Liga?
Ich muss mal schnell überlegen. Also Seri Fulham finde ich sehr interessant. Da waren ja auch ein paar große dran, unter anderem ja auch Arsenal. Da freue ich mich einfach drauf, dass der da hinkommt. Ich bin ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass Courtois nicht mehr in der Liga ist, zum Beispiel, obwohl da natürlich Kepa gekommen ist, also mal die andere Seite zu beleuchten. Ansonsten muss ich mal überlegen, habe ich einen vergessen? Arsenal, nee. Torreira ist, glaube ich, gut. Also freue ich mich ein bisschen drauf, auch den zu sehen. Ähnliche Position auch wie Serie. Das ist aber so, das ist irgendwie so ein bisschen mein Lieblingstransfer, weil ich so gespannt bin, wie der vom Niveau Nizza unter Favre in diesem Korsett auf Jokanovic funktionieren wird bei Fulham. Ist so ein kleiner Nerd, ich weiß, aber das ist für mich so ein bisschen der Transfer. Vielleicht unterschlage ich da jetzt jemanden vollkommen, wo ich denke, den müsste ich eigentlich nennen, aber das ist so ein bisschen mein Lieblingstransfer. An den denke ich auch ganz viel und da habe ich mir schon ganz oft überlegt, wie das dann wohl aussehen wird. Also Fulham ist so auch eins der Teams, die ich die ersten 3, 4 Spieltage besonders im Auge haben werde, weil ich das genau sehen will, wie Jokanovic das da aufbaut.
Das ist super. Das zeigt auch natürlich deine akribische Arbeit bei der Spielbeobachtung, natürlich, die wir auch aus deinen Saisonkommentaren kennen. Deshalb wollte ich quasi am Ende dieses Interviews nochmal auf euch zu sprechen kommen und euer Portfolio, das sich ja diese Saison durchaus erweitert hat. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Aufriss geben, wie es diese Saison aussieht? Premier League, klar habt ihr, das ist bekannt. Was bietet ihr euren Abonnenten oder zukünftigen Abonnenten Neues?
Also da wir ja auditiv unterwegs sind, möchte ich ein beschreibendes Element einfügen und sagen, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würde ich über beide Backen grinsen und mir haut der Mund fast über beide Ohren ab. So sehr freue ich mich darüber. Wir werden ab der jetzt schon laufenden Spielzeit die Champions League übertragen dürfen und die Europa League exklusiv übertragen dürfen. Das kommt also noch dazu zu The Zone. Und da freue ich mich natürlich gewaltig drauf, weil das die besten Mannschaften Europas halt vereint. Und bis jetzt haben wir sie exklusiv und voneinander getrennt betrachtet, gegeneinander auf Landesebene. Und jetzt dürfen wir sie gegeneinander übertragen. Das wird natürlich großartig. Also das ist echt wunderbar. Champions League, Europa League.
Genau.
Das ist super.
Das ist definitiv super. Da haben wir uns auch tierisch drüber gefreut. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, bist du auch in dem Kreis, der die Champions League auch kommentiert.
Ja, also das ist inzwischen kommuniziert von The Zone. Da wird man mich das ein oder andere Mal hören und dann wohl, da müsst ihr durch, auch sehen.
Ja, alles gut. Dann freuen wir uns auf jeden Fall darauf, auf die Champions League-Übertragung, auch wenn wir aktiv als Verein da leider das zweite Mal hintereinander nicht teilnehmen, aber das wird uns nicht daran hindern, das zu gucken und zu lauschen, was ihr aus dem Format macht. Da sind wir wirklich sehr gespannt drauf und freuen uns darauf, aber von der Entwicklung, die ihr genommen habt, habe ich da jetzt derzeit keine Zweifel, dass das auch eine klasse Sache wird.
Ich auch nicht. Ich vertraue den handelnden Personen vollumfänglich. Das sind super Leute, die sich da für euch echt Gedanken machen, die das dann auch präsentieren werden. Super fachkundige Kollegen, die Spaß an der ganzen Sache haben und die wirklich nochmal und das schon seit einigen Monaten die Köpfe zusammengesteckt haben, um das wirklich so neu, so frisch und so gut wie möglich zu machen. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass die das auch gut machen, und ich darf ja auch von wir sprechen, also dass wir das gut machen, da bin ich super sicher, dass das so laufen wird. Und ihr könnt ja auch schon mal das Europa League Finale buchen, ihr habt ja jetzt Unai Emery. Daher, vielleicht sehen wir uns ja da dann.
Ja, gerne. Wenn das funktionieren würde, dann gehen sämtliche Kaltgetränke an dem Abend auf uns. Ja.
Das können wir schon mal, dabei. Ich komme vorbei.
Schon mal festhalten, ja, definitiv. Super, Uli. Vielen Dank, dass du kurz quasi vor dem Premier League Auftakt am morgigen Abend uns noch zur Verfügung standst für unseren Saisonvorschau-Podcast. Wie immer, super, was wir hier besprechen konnten, und ich denke, wir hören uns während der Saison wieder, aber aller spätestens nächstes Jahr um die gleiche Zeit.
Sehr gerne. Ich wünsche euch einen guten Auftakt. Bei aller Neutralität gegen Manchester City kann Beistand nicht schaden.
Danke. Vielen Dank, Uli. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's. Dann würde ich sagen, entlasse ich dich in den wohlverdienten Feierabend.
Der nächste Podcast kommt, ja.
Vielen Dank. Auf jeden Fall.
Ich hab heute nur Interviewtag. Ich habe keine Ahnung.
Perfekt.
Endliche Magazine und Podcasts und so.
Naja. Könnt ihr gut Werbung machen, ist doch immer super.
Ja, genau, deswegen schicken die mich da auch schön hin.
Ja,
du machst es. Nee, cool, super. Freut mich.
Uli,
freut mich.
Wir hören uns.
Danke, bis bald und viel Erfolg für Sonntag.
Danke, mach's gut, ne? Ciao.
Tschüss.
Gut, Episode 85 vom German Gunners Podcast. Wir wollen jetzt noch abschließend auf den ersten Spieltag blicken. Sonntag 17 Uhr. Christian hat mir gerade schon offenbart, dass er das Spiel nicht sehen kann. Aber ich werde natürlich vor dem Bildschirm sitzen. Ja, Saisonauftakt gegen Manchester City. Es gibt einfachere Gegner für das erste Spiel, aber viel drumherum. Erstes Spiel nach Arsene Wenger im Emirates oder generell erstes Spiel in der Ära Emery. Ja, wie ist unser Gefühl so jetzt nach der Preseason? Vor dem ersten Spieltag wäre es besser, das Gefühl, wenn wir nicht gegen Manchester City spielen würden? Wahrscheinlich, oder?
Grundsätzlich ist das Gefühl immer besser, wenn man nicht gegen A, amtierenden Meister und B, dann, wenn es auch noch Manchester City ist, in derzeitiger Konstellation spielen dürfte. Es ist natürlich von der Preseason, die wir gemacht haben, eigentlich ein Zustand, in dem ich sagen würde, da bin ich ganz optimistisch, da bin ich zufrieden mit, da kann man mit gut in die Saison gehen. Das Problem ist nur, dass City sicherlich auch in einer guten Verfassung ist. Also gut, das Spiel gegen Chelsea im Community Shield
souverän gewonnen. Spielniederlagen gegen Dortmund und Liverpool.
Ja, es ist schwer einzuschätzen, zumal natürlich auch noch nicht alle WM-Fahrer wieder mit dabei sind. Das ist auch
Fakt. Wobei jetzt im Community Shield die Dreierspitze vorne im 4-3-3 Sané, Mahrez und Aguero hieß.
Genau, also das ist natürlich das Problem, dass der Kader
da
in der Breite...
Da freut sich Sokrates.
Genau, von der Qualität natürlich sehr stark ist, sodass das nicht als zwingender absoluter Nachteil zu sehen ist, sondern klar, es ist besser, wenn De Bruyne und Co. nicht spielen.
Aber Gündogan und Jesus waren auf der Bank.
Genau,
also ich meine,
es könnte schlimmer sein mit der Kaderauswahl für Manchester City. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Gegner erwarten. Die Frage ist eben, City zum Beginn der Saison manchmal so, manchmal so, vielleicht ist es die Chance, da entsprechend anzusetzen und vielleicht auch mit dieser ganzen Euphorie, ein erstes Spiel der Saison, neuer Trainer, die Mannschaft ist heiß drauf, da vielleicht anzusetzen und einen Sieg und alle drei Punkte im Emirates zu behalten.
Gut, gehen wir doch einfach mal unsere potenzielle Aufstellung durch und beraten wir mal ein bisschen und können bei der Gelegenheit auch nochmal Stärken und Schwächen analysieren. Team-News sind ja offiziell noch nicht raus. Wie gesagt, Kolasinac wird nicht dabei sein. Monreal würde ich sagen, sehr fraglich. Ansonsten sind jetzt erstmal keine weiteren Verletzungen bekannt, aber dann natürlich auch der Hinweis, Pressekonferenz ist am Freitag erst. Werden wir sicherlich drüber twittern. Werdet ihr also sicherlich in irgendeiner Form auch nochmal erfahren und werden wir nachreichen. Ja, Leno oder Cech?
Wenn ich wählen würde, würde ich Leno nehmen. Ich glaube aber Cech.
Schwierig, schwierig.
Ich ist bisher fast, auch noch nichts
fast,
rausgekommen.
Fast schon im Überlegen, ob ich da noch einen Pint setzen sollte. Ich würde, glaube ich, ähnlich gehen. Ich würde auch Leno spielen lassen. Ich glaube, er nimmt Cech aufgrund der Erfahrung, Eingespieltheit. Ich weiß es nicht. Wobei, warum sollte man sich 25 Millionen Euro in Torhüter holen in dem ersten Spiel nicht spielen lassen?
Ne? Das ist die große Frage. Aber es gibt noch kein entsprechendes Statement dazu. Ich meine,
die Frage wird sicherlich auf der Pressekonferenz kommen.
Ja, dass in der Preseason natürlich alle Torhüter ihre entsprechende Spielzeit bekommen haben. Auch Martinez, das war zu erwarten. Also das ist nicht unbedingt ein Gradmesser. Aber normalerweise kaufe ich entsprechend den Torwart zu dem Preis, um ihn dann auch spielen zu lassen.
Gut, einigen wir uns also auf Cech, wenn wir jetzt tippen müssten, obwohl wir es wahrscheinlich eher nicht gut finden oder anders aufstellen würden.
Genau. So würde ich es auch sehen.
Gut, rechte, also die Frage ist sowieso erstmal, in welcher Formation werden wir spielen? Auch da können wir nur blöderweise spekulieren, aber ich denke, es läuft auf eine Viererkette hinaus.
Glaube ich
hat
auch.
Hat in letzten Testspielen eigentlich immer mit Viererkette gespielt, sowohl gegen Chelsea in Dublin als auch jetzt gegen Lazio in Stockholm. Also ich denke, die Viererkette ist eher gesetzt und wir können ein bisschen Variation in der Offensive sehen. Das würde bedeuten, Bellerin rechts, denke ich, gesetzt.
Ja.
Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles.
Würde ich so unterschreiben, weil ich glaube, dass er Mustafi momentan vielleicht eher präferiert aufgrund seiner scheinbaren größeren Erfahrung gegenüber Holding beispielsweise. Das wird sich ja bei dem Saisonverlauf natürlich dann zeigen, aber für das erste Spiel würde ich die Verteidigungsreihe dann natürlich sehen, wenn wir davon ausgehen, dass Nacho Monreal aufgrund seiner Blessur nicht für die Startelf vorgesehen ist.
Wir haben vorhin schon das ganz kurz angedeutet, wir sind ein wenig dünn an Qualität besetzt, vielleicht, wenn wir uns die Innenverteidigung angucken, weil momentan haben wir eigentlich nur vier Innenverteidiger mit Holding, Mavropanos, Sokrates, Mustafi.
Das ist wohl wahr.
Das ist relativ
Deshalb
wenig, ne?
die Chambers-Geschichte
Ja,
ja so irritierend
also wie
derzeit.
gut ist unsere Innenverteidigung, beziehungsweise anders gefragt, liegt es sehr stark am Mittelfeld diese Saison, vor allen Dingen am Defensiven, dass wir insgesamt sicherer stehen als an unserer eigentlichen Innenverteidigung? Weil da hat sich jetzt außer Sokrates jetzt nie so viel verändert. Und wenn wir nochmal zurück uns erinnern, letzte Saison war vor allen Dingen unser Problem die Defensive.
Die Frage ist jetzt natürlich unabhängig jetzt vom Spielermaterial, ob das durch taktische Schulung, neuen Input von Emery sich vielleicht verbessert. Das muss man sehen, aber Fakt ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal Bellerin und Maitland-Niles aus dieser Konstellation rausnehmen, haben wir mit Sokrates und Mustafi nicht wirklich die Verteidiger, die man sich so gegen Stürmer wie Mahrez, Sané, Agüero so vorstellt im optimalen Fall. Ja, das heißt, man muss natürlich gucken, dass man durch das defensive Mittelfeld sehr viel an Puffer dazwischen bringt, sehr viel auffängt, die schnellen Pässe in diese Schnittstellen vermeidet und dann schaut, dass man dadurch mehr Stabilität reinbekommt, vielleicht auch im Laufe der Saison durch Abgestimmtheit. Ich meine, Mertesacker und Koscielny zusammen, Mertesacker war auch nie irgendwie der Schnellste und all solche
Apropos bei der
Geschichten.
Gelegenheit Mertesacker, ich war vorletztes Wochenende ganz kurz bei meinen Eltern in Hannover und die haben sich die Mertesacker-Biografie schon gekauft. Absolute Kaufempfehlung bitte. Ich habe nur ganz kurz mal in das Arsenal-Kapitel reingelesen, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit hatte. Aber unbedingte Kaufempfehlung für alle Arsenal-Fans. Sehr, sehr interessante und spannende Einblicke, vor allen Dingen in die Art und Weise, wie Wenger mit neuen Spielern umgeht. Also kann ich nur empfehlen. Kurzer Einschub mal.
Perfekt. Genau, aber um darauf zurückzukommen, das war ja auch nicht irgendwie die schnellste Kombi, aber es hat ja geklappt durch Abstimmung, durch Kommunikation, dadurch, dass jeder der andere wusste, was macht er. Also das kann noch funktionieren, nur muss man natürlich gucken, wie kriegt man es am besten hin. Deshalb war ja auch eigentlich so ein bisschen der Fokus darauf zu sagen, vielleicht holen wir ja noch vor Abschluss der Transferperiode noch irgendwie einen Verteidiger. Man muss gucken, aber ich glaube wirklich, der entscheidende Faktor wird da auch dazu sein, das defensive Mittelfeld. Wie kriegen wir da einen Puffer am besten zwischen?
Gut, es bringt jetzt auch nichts, schon von vornherein irgendwie Schwarzmalerei zu betreiben, aber ich denke, wenn wir auch insgesamt unsere Qualität im Kader angucken, haben wir da eben im Vergleich zur Offensive noch, ich will jetzt nicht sagen irgendwie Probleme, aber halt ein kleineres Defizit.
Ist ja, es
Heißt
ist
aber
ja.
eben nicht, dass diese Probleme nicht auch ja, gelöst werden können. Mal sehen, wie es im ersten Spiel dann
Realbetrieb
läuft.
aussieht, ja.
Genau, also auch da Testspiel sind ein eher weniger aussagekräftiger Indikator. Gucken wir mal. Gut, dann kommen wir eigentlich zur interessanteren Frage. Wie stellen wir im Mittelfeld und im Sturm auf? Mein Tipp, 4-3-3. Also offensiver, ich glaube nicht in. Gut, man kann überlegen, also jetzt gegen Lazio haben wir ja relativ flexibel gespielt vorne, wobei dann eben auch Spieler dabei waren, von denen ich jetzt nicht glaube, dass sie spielen werden. Da war es häufig ein 4-4-2 teilweise sogar, manchmal auch eben ein 4-3-3, manchmal sogar auch nur ein 4-1-4-1. Wie würdest du das Mittelfeld
Das hängt, glaube ich, erstmal
belegen?
ganz stark davon ab, ist Ramsey fit für die Startelf? Er war heute im Training.
Gehen wir mal beide Szenarien
Gehen wir
durch.
beide Szenarien durch.
Nehmen wir mal an, er ist fit.
Ramsey, klar. Ich würde Torreira aufstellen. Ich glaube, ich würde es einfach machen, weil so gefühlt ist er fit. Also ich glaube nicht, dass er ein Defizit hat
Es geht nicht um Fitness, es geht
in der
allein jetzt
Fitness.
um die Frage,
Ja
ist
gut,
er
aber
eingespielt?
weil er ja später kam, könnte man ja schon mal allein sagen, okay, er ist vielleicht
Aber
nicht
er
ganz
hatte auch
fit.
genug
Aber
Urlaub
ich glaube, das ist
und
so ein Typ, der ist durchgehend fit.
ja.
Hat er schon die Abstimmung? Klar, darüber kann man sich streiten. Macht man dann lieber die Variante mit Chaka?
Werde ich
Ne?
präferieren die sichere Variante.
Aber ich weiß nicht, es könnte sein, einfach so, um ein Überraschungselement zu bringen. Ich wäre mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, dass Emery eher einer ist, der nicht so vorhersehbar ist im Vergleich zu Wenger. Aber
was ist mit Guendouzi?
Wäre von dem, was man in der Preseason gesehen hat, von Einsatzzeit und B, von Spielverständnis, Abstimmung her, definitiv auch ein Kandidat. Nur die Frage ist, 19 Jahre, erstes Premier League Spiel, gleich zu Hause gegen den Meister, ja, gegen gut, City.
Torreira ist 2 Jahre älter, ne?
Ja,
aber hat international schon
international gespielt, hat die WM gespielt. Ich glaube, das macht schon noch einen großen Unterschied. Obwohl ich bei Guendouzi nicht das Gefühl habe, dass er damit nicht umgehen kann. Also ganz im Gegenteil. Also es scheint es relativ locker aufzunehmen und dann auch locker umzusetzen. Aber da sieht man schon, dass wir im Vergleich zur Defensive, die wir jetzt gerade besprochen haben, da ein viel größeres Potenzial, einen viel größeren Pot haben, aus dem wir wählen können auf hohem Niveau. Das heißt, da ist es gar nicht so einfach zu sagen, wer spielt denn da jetzt, was ja auch genau der Vorteil vielleicht auch ist für den laufenden Saison, für verschiedene Wettbewerbe, in denen ich dann...
Und für den gegnerischen Trainer schwieriger auszurechnen.
Exakt, also ein Guendouzi hat natürlich ganz andere Qualitäten, wie es beispielsweise ein Xhaka hat. Der ist irgendwie dynamischer, dabei eleganter irgendwie im Vergleich zu Xhaka. Aber das sind dann so verschiedene Spiele, die man dann spielen kann. Von daher glaube ich aber auch nicht, dass er Startplatz kriegt.
Gut, also ich würde Torreira, Xhaka, Ramsey waren meine drei, die ich da hinstellen würde. Und offensiv dann Mkhitaryan, Özil, Aubameyang. Würde Bankplatz für Lacazette bedeuten.
Wäre krass. Würde ich, weiß ich nicht.
Ja, aber wie dann Mkhitaryan auf die Bank?
Ich finde, Mkhitaryan hat sehr überzeugt
in der Preseason.
Aber hat Lacazette aber auch.
Ja, ne? Gut.
Der hat auch eine Menge Hütten gemacht.
Dann würde aber dann sozusagen, wenn du sagst Lacazette und Aubameyang,
dann muss ich aus der Kombination Ramsey, Torreira, Xhaka einen rausnehmen.
Ja, oder ich packe Ramsey weiter nach vorne und spiele in einem etwas offensiveren Part und sage Torreira, Xhaka eher defensiv, Ramsey etwas offensiver. Und sag halt Lacazette und Aubameyang vorne.
Und Özil.
Und Özil irgendwie.
Und Mkhitaryan. Das ist ja genau der Punkt jetzt, über den wir ja auch uns eigentlich die ganze Saison schon gefreut haben. A, es ist nunmehr unter Emery nicht mehr leicht zu sagen, wie spielen wir. Das wird sich vielleicht ändern, sobald wir mehr von ihm gesehen haben und mehrere Spiele gesehen haben. Und durch die Vielzahl an Optionen, die wir im Mittelfeld jetzt gewonnen haben, natürlich auch nicht so einfach von dem, was wir spielen. Vorher war da eine gewisse Rangordnung, an der man ablesen konnte, wenn der fit ist, spielt der und ansonsten keiner. Das ist jetzt nicht mehr ganz so klar und ganz so deutlich. Das heißt, allein an dem Planspiel, wenn man sagt, okay, Lacazette, Aubameyang, wir haben sie zugegebenerweise nicht so oft beide komplett gesehen in der Preseason zusammen. Wo ich es schon krass fände, wenn man ein Lacazette mit der Qualität raus...
Ja, aber je mehr Qualität du jetzt dann hast, das würde auch immer bedeuten, dass du Qualität auch auf die Bank setzen musst.
Natürlich, aber...
Und das heißt aber auch gut, dass du auch nochmal Qualität von der Bank bringen kannst.
Aber er ist wir sagen, ein geiler Mittelstürmer.
Ja, aber wir sagen immer, guck dir mal unsere Bank an und dann vergleichst du die mit der Bank von Man City, was sie dann anders noch haben. Und genau das würde in dem Fall
gut, auch... Gut, aber dann könnte man nochmal Mkhitaryan auf die Bank setzen. Das wäre auch Qualität, die man bringen kann.
Ja, klar, aber ich fand, Mkhitaryan hat super überzeugt in der Preseason. Du musst dich dann ja mal für einen entscheiden.
Ich würde mich für Lacazette entscheiden, aber ich weiß es halt auch nicht. Natürlich spricht für die Mkhitaryan-Variante vielleicht ein bisschen ein wenig ein mobileres System, wenn man bedenkt, dass man versucht, mit dem defensiven Part so ein bisschen die Abwehr zu stützen, auch gegen City, dass das dann vielleicht besser passt. Aber gut.
Gut, genug Raterei, gucken wir einfach und warten wir es ab, wie es am Sonntag ist. Lass uns noch einen kurzen Blick auf den ersten Spieltag generell werfen, bevor wir dann zum Trikotgewinnspiel kommen. Eröffnet am Freitagabend eben Man United gegen Leicester. Ja, kann man sich mal angucken. Ich habe jetzt von Leicester wenig gesehen und weiß gar nicht, außer dass Mahrez da eben weg ist, wen die sich alles geangelt haben. Dürfte aber eigentlich eine klare Sache für United sein. Wobei Mourinho ja auch nicht so richtig zufrieden ist mal wieder. Dürfte interessant sein. Samstagmittag der Newcastle Tottenham. Boah, erste Niederlage für die Spurs gleich.
Ja.
Gut, Newcastle immer unangenehm auf alle Fälle zu spielen.
100%.
Unangenehmes Auswärtsspiel auch für Chelsea bei Huddersfield.
Wagner, ja.
Zweite Saison für den Aufsteiger ist ja meistens die schwere. Apropos Aufsteiger, Cardiff in Bournemouth und Fulham im London Derby zu Hause gegen Crystal Palace.
Ja.
Interessant.
Auch schön.
Watford gegen Brighton und das Abendspiel ist Wolverhampton gegen Everton. Sonntag dann Liverpool-West Ham. Pah. Perez, Doppelpack.
Jack Wilshere, 2 Assists, ja, genau. Genau.
Southampton gegen Burnley und dann das Nachmittagsspiel 17 Uhr, wir gegen Man City.
Ja, es Warten ist schon kein so verkehrter erster Spieltag, ne?
Also ist kein so verkehrter
haben wir schon ganz anders gesehen.
Das stimmt. Ja, also kann man sich auf alle Fälle drauf freuen und mal wieder hin und wie reingucken, auf alle Fälle mal zwischendurch. Gut, kommen wir zum Trikot-Gewinnspiel. Es ist relativ einfach, diese Saison. Wir haben 3 Trikots, die wir gerne verschenken würden. Dankenswerterweise eben von Puma zur Verfügung gestellt. 3 Trikots, 3 Heimtrikots. Zweimal in der Größe L, einmal in der Größe XL. Es ist relativ einfach, was ihr machen müsst. Ihr müsst einfach eine Frage beantworten. Die kommt dann gleich. Und dann am besten die Frage auch richtig beantworten. Wie ihr das machen könnt, sagen wir euch gleich. Ich würde vorschlagen, wir hören uns erstmal
rein, wer denn die Frage stellt.
Genau, wir hören erstmal rein, wer die Frage gestellt hat und was die Frage ist. Von daher Ohren auf und zuhören bitte.
Hello German Gunners, this is Andrew from Arsblog. How are you? Hope you're well. The lads have asked me to record something for you because, very kindly, Puma have given them one of the Arsenal kits this season to give away. I'm not sure if it's a kit of your choice or one specific kit, like the home kit, the away kit, the third kit, the fifth kit, the ninth kit, the 17th kit. I'm not sure which one it is, but I'm sure the guys will tell you in more detail on the podcast. But they've asked me to ask you a question so you can enter the competition. So here's the question. Tell me which German player joined Arsenal in 1999 and scored on his debut against Preston North End. Shouldn't be too difficult, I don't think. And you don't have to be in Germany, by the way, to enter the competition. Wherever you're listening in the world, this competition is open to you. So good luck to everybody and keep listening because the guys will tell you how to send in your answer so you can have a chance of winning this this Arsenal kit with thanks to Puma. Right, that's it from me. Best of luck if you are entering the competition and fingers crossed, everyone, that we have a great season ahead. Enjoy it.
Gut, also Andrew vom Arsblog mit der Frage für das Trikot-Gewinnspiel. Wir sagen sie auch nochmal auf Deutsch. Also welcher deutsche Spieler wechselte 1999 zum FC Arsenal und schoss in seinem Debüt gegen Preston North End ein Tor? Relativ einfache Frage. Man darf natürlich auch irgendwo nachgucken. Man muss es jetzt nicht im Kopf haben. Aber das ist sozusagen die Frage. Und die Antwort schickt ihr bitte per E-Mail bis Mittwoch, den 15. August, also kommenden Mittwoch, 20 Uhr an germangunners@googlemail.com. Wir schreiben das auch nochmal im Beitrag auf und werden es auch nochmal bei Twitter kundtun. Also bitte eine E-Mail mit der dann hoffentlich richtigen Antwort. Bis Mittwoch, 15. August, 20 Uhr an germangunners@googlemail.com. Und wir werden im nächsten Podcast dann am 20. August, am Montag nach dem Chelsea-Spiel, wo wir dann natürlich unseren Saisonauftakt schon bewerten werden, dann auch die Trikots sozusagen verlosen. All die, die die richtige Antwort uns per Mail gesendet haben, kommen in einen großen Topf, aus dem wir dann 3 Leute ziehen werden und wir werden dann per Post euch das Trikot zukommen lassen, weltweit. Es muss also jetzt nicht Deutschland sein, es kann auch irgendein anderes Land sein. Wir haben auch schon in die USA geliefert, von daher spielt das erstmal keine Rolle, wo ihr euch sozusagen auf der Welt gerade befindet.
Genau, super, vielen Dank nochmal an Andrew vom Arsblog, klasse Aktion, dass er da mitgemacht hat und ja, auch für seine Hörer sicherlich interessant, wie gesagt, die Frage gilt weltweit, die 3 Trikots.
Genau, es sind 3 Trikots, deswegen ein bisschen Glück muss man natürlich haben, aber so ist das halt bei Gewinnspielen.
Genau.
Gibt es sonst noch irgendwas, was wir zu dem Gewinnspiel sagen müssen?
Ja, nochmal danke an Puma, dass wir die Trikots bekommen haben. Ich denke, wieder eine klasse Aktion und
genau, wenn ihr gezogen werdet als Gewinnerin oder als Gewinner, werden wir euch natürlich kontaktieren, auch nochmal fragen bezüglich Trikotgröße, dass wir vielleicht gucken können, dass wir es einigermaßen koordinieren können, dass jetzt eben jemand, der zwingend XL braucht,
ja,
und die anderen vielleicht L, dass wir das dann entsprechend auch ja, händeln und an die richtige Person sozusagen bringen, was die Trikotgröße angeht. Gut, ja, so viel dazu eigentlich. Alle Informationen zum Gewinnspiel auch nochmal im Blog auf germangunners.com beim entsprechenden Beitrag eben, wo dann auch der Podcast nochmal zu hören ist. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir Episode 85 dann auch gegen Ende führen.
Ja, wir gehen in die Saison.
Wir gehen in die Saison 2018-19. Ich muss mich definitiv noch einlesen. Ich bin unvorbereitet. Vielleicht werde ich nochmal die ein oder andere Saisonvorschau mir anhören und auch nochmal in Ruhe vergegenwärtigen, was Uli gesagt hat.
Genau, am dritten Spieltag bin ich wieder in London gegen West Ham. Also diesmal nicht zum Opener, aber gegen West Ham am dritten Spieltag. Bis dahin müssen wir eigentlich 6 Punkte haben und an der Tabellenspitze stehen.
Ohne Gegentor natürlich.
Völlig zu Recht.
Wir werden es sehen. Wir werden es
oder
sehen.
Mit 0 am Tabellenende.
Ja, beides möglich. Sowohl die eine Variante als auch die andere Variante sollte uns nicht völlig in Panik ausbrechen lassen und in zu viel Euphorie. Von daher, wir haben es schon häufiger gesagt, es dürfte eine interessante Saison werden, aber ich glaube auch schon, dass es eine Saison wird mit dem einen oder anderen Rückschlag. Aber dem muss man einfach auch genehmigen bei einem neuen Trainer und bei einer völlig neuen Struktur, die der Verein eben bei der Organisation des sportlichen Alltagsgeschäfts eingenommen hat. Gut, wenn ihr weitere Fragen habt für den Podcast oder Kommentare, Lob, Kritik, am besten E-Mail germangunners@googlemail.com ist also nicht nur die Adresse fürs Gewinnspiel, sondern eben auch für alle anderen Anliegen und Sorgen oder am besten auf Twitter @germangunnerschristian, ich @medispolis oder facebook.com/germangunner ist die Facebook-Seite. Ihr könnt uns gerne auch auf iTunes ein Review geben oder eine Bewertung. Da freuen wir uns genauso gerne drüber. Und dann sehen wir uns spätestens oder hören uns spätestens am Montag, den 20. August wieder, aber zwischendurch natürlich mit aktuellen Beiträgen auf Twitter und im Blog und bei Facebook natürlich. Von daher, wir fiebern natürlich auch dem Saisonstart entgegen und werden den auch intensivst begleiten. Gut. Episode 85 damit zu Ende. Wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende und einen schönen und hoffentlich erfolgreichen ersten Spieltag.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.